Willkommen zu Auszeit, der Podcast der OM Medien Sportredaktion. Spannende Gäste und interessante Geschichten rund um den Sport im Oldenburger Münsterland.
Einfach schnell informiert mit der E-Paper-App der Münsterländischen Tageszeitung und der Oldenburgischen Volkszeitung. Genießen Sie den hervorragenden Lesekomfort. Lassen Sie sich Artikel einfach vorlesen oder lösen Sie täglich knifflige Sudokus und Kreuzworträtsel. Die zukunftsweisende E-Paper-App der OM Medien. Jetzt unter Mein OM Online oder in Ihrem App oder Play Store.
Hallo und herzlich willkommen zur 27. Folge der Auszeit, dem Podcast der OM Medien Sportredaktion. Mein Name ist Lars Hausfeld und meine heutigen Gäste sind Oliver Spannhoff und Mario Kerkmann, American Footballer von den Lohne Longhorns. Oliver und Mario, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und herzlich willkommen in unserem Studio. Zunächst könnt ihr euch vielleicht einmal vorstellen. Oliver, möchtest du beginnen?
Ja, moin, ich bin Oliver, ich bin 30, bin bei den Lohne Longhorns unter anderem Jugendtrainer, zweiter Vorsitzender und spiele halt als Cornerback.
Okay, und Mario, wie sieht's bei dir aus?
27 Jahre alt, spiele mittlerweile als Quarterback, seit 12 Jahren insgesamt schon Footballspieler und bin auch 2019, glaube ich, mit Olli zusammen bei den Longhorns angefangen.
Und was macht ihr beruflich, Oliver, vielleicht du als Erster?
Ich bin jetzt Grundschullehrer in Barnsdorf und das seit 3 Jahren jetzt voll im Dienst sozusagen, vorher die 1,5 Jahre Ref und so. Genau, deswegen, da bin ich unterwegs.
Und du, Mario?
Olli habe ich durch die Uni kennengelernt, ich hänge ein bisschen hinterher. Ich bin auch im Masterstudium vom Grundschullehramt, werde das dann aber auch in den nächsten Jahren abschließen.
Okay, damit seid ihr ja, glaube ich, nicht alleine als Lehrer in der Mannschaft. Es gibt noch mehrere, die das auch ausüben. Habt ihr da eine Theorie, wieso ausgerechnet das Lehramt bei euch so groß geschrieben wird oder habt ihr darüber noch nie nachgedacht?
Also ich denke mal, es ist erstens einfach die Nähe zur Uni Vechta, aber andererseits halt auch, also aus meiner persönlichen Sicht einfach, der Zusammenhalt im Team, so dieses Zusammenspiel, dieses ne, aufeinander irgendwie aufpassen, voneinander lernen, miteinander gute Sachen machen, so, das ist schon eine coole Sache.
Auch die organisatorischen Aufgaben, die ein Lehrer zu bewältigen hat, sind nicht unähnlich, die in einem Footballteam. Auch so ein bisschen Verantwortung übernehmen für sein Team und auch für die, ja, auch der Staff dahinter. Das stimmt schon oft mit dem Lehrersein überein.
Da gibt es also Überschneidung. Gut, dann lass uns mal einen Blick aufs Sportliche werfen. Und zwar erstmal zurück in den November 2019. Auf eurer Vereins-Homepage steht da, es gründeten ein paar Jungs, die gerne American Football schauen, die Lohne Longhorns. Klingt jetzt im ersten Moment ziemlich unspektakulär. Oliver, kannst du da noch als zweiter Vorsitzender vielleicht ein bisschen mehr ausholen, wie diese Gründungsgeschichte zustande gekommen ist?
Genau, es gab halt, wie es tatsächlich so da steht, ein paar Jungs, die irgendwie Spaß am Football hatten, die gedacht haben, lass uns da mal irgendwas machen. Die hatten dann beim Blau-Weiß-Lohne angefragt, ob die da irgendwie einen Platz irgendwie bekommen könnten. Wurde dann so ein bisschen ja publik, das hat man dann gehört und es kam dann dadurch, dass halt auch hier in der Gegend einige mit Football-Erfahrung wohnen, das dann gehört haben, haben gedacht, ja gut, da wo wir jetzt Football spielen, das ist ein bisschen weiter weg. Jetzt haben wir gehört, hier wollen junge, frische Leute anfangen, wir mit unserer Erfahrung, da können wir vielleicht ein bisschen was mit aufbauen, ein bisschen was mit helfen. Und ja, dadurch ist das jetzt so groß geworden, weil genau die richtigen Leute da waren und genau da dann richtig angepackt haben, wo es gerade nötig war.
Ich erinnere mich auch, du hast, Olli, mir von einem Zeitungsartikel erzählt, wo du irgendwie darauf hingewiesen wurdest, dass das jetzt in Lohne startet und hast mich da dann auch mitgeschleppt. Anders habe ich auch nicht davon gewusst, weil es wirklich noch klein war und so ein Projekt halt auch dauert, bis das wirklich Fahrt aufnimmt.
Ja, Fahrt aufnehmen ist auch das gute Stichwort für die nächste Frage. Nämlich nur ein Jahr, nachdem ihr euch gegründet habt, hat uns ja die Corona-Pandemie heimgesucht. Wie schwierig war es in dieser Zeit, dieses Projekt überhaupt aufrechtzuerhalten, so kurz nach der Gründung?
Extrem schwierig. Allein durch die ja, Regularien, was Mindestabstand anging und wie viele Leute zusammen trainieren durften. Mit Olli habe ich dann tatsächlich, war ich einfach viel laufen. Wir haben viel im Park irgendwie ein bisschen Bälle geworfen. Das hat uns schon einfach geholfen, auch überhaupt Sport zu machen in der schwierigen Zeit. Wir konnten recht schnell das Training wieder aufnehmen durch viele Protokolle. Wir hatten da einen Hauptverantwortlichen für, den wir immer negative Tests schicken mussten vor jedem Training. Das heißt, wir haben das wirklich gut unter Kontrolle gehabt, bei positiven Tests halt, Bescheid gegeben. 2 Wochen dann Quarantäne. Da sind wir auch stolz drauf, dass wir das machen konnten. Viele Teams haben da deutlich härter drunter gelitten.
Das hat natürlich auch durch den Football hat noch den Vorteil, dass wir ja draußen sein können und dadurch so ein bisschen noch mehr Abstand oder ein bisschen weniger Abstand brauchten als sonst jetzt in der Halle oder was auch immer. Deswegen konnten wir da halt draußen einige Sachen halt schon ganz gut umsetzen.
Von was für einer Mannschaftsstärke sprechen wir da? Wie viele Personen wart ihr da so am Anfang?
Also ich erinnere mich an Trainings mit unter 10 Leuten, gerade ganz am Anfang. Und ich glaube, das stärkste Training waren wir mal 50, aber das ist auch erst ein Jahr her oder so. Aber in der Anfangszeit wirklich gering. Und für ein gutes Training braucht man schon, also in Offense und Defense, je 11 Leute, 22, noch ein paar Coaches und Auswechselspieler, so um die 30 sollte man schon sein, damit man noch wirklich produktiv trainieren kann.
Dann lass uns noch mal einen Blick auf die Sportart im Oldenburger Münsterland werfen. Es gab ja die Vechta Wild Things und die Kloppenburg Titans. Erstmal die Frage vorab vielleicht, sagen euch die Namen irgendetwas? Könnt ihr damit was anfangen?
Genau, ich meine, es waren die Vechta Wild Things. Das ist schon wirklich auch Jahre her. Da gab es auch tatsächlich dann noch einen Trainer, der dann auch über die Zeit noch überlebt hat, der auch am Anfang der Longhorns da dann bei uns noch mit dabei war. Und einige der, die jetzt auch noch bei uns spielen, haben auch da angefangen. Und dann hat sich ja einmal die Spielvereinigung mit Rothenburg und Zeven gegründet, wo dann Vechta eines der Teile der Teams waren, die dann immer tatsächlich bis ganz nach Rothenburg gefahren sind zum Training, zum Spielen. Und genau, dadurch ist das Projekt des ganzen Anfangs so ein bisschen dann rübergeschwappt und hat dann da aber trotzdem noch durch die Spiele halt überlebt und ist dann halt wieder jetzt bei den Longhorns angekommen.
Das auch für uns ein Vorteil war, dadurch halt auch einfach Spielerfahrung mitgekommen ist. Es sind nicht nur, wie du anfangs meintest, Typen gewesen, die einfach Bock hatten, ein bisschen Football zu zocken, sondern da kamen dann auch ein paar Trainer dazu, die auf jeden Fall schon Spielerfahrung hatten, die wissen, wie man coacht, was einem Spiel erwartet, was einen einfach auf den Sport auch natürlich viel besser vorbereiten kann.
Wie ist denn eure Begeisterung zu dieser Sportart entstanden, Mario, vielleicht bei dir?
Boah, da war ich 16, glaube ich, 16, 15. Ich bin in einer Fußballerfamilie groß geworden, also bis zu meinem Opa haben alle irgendwie Fußball gespielt und Torwart. Wo ich mich aber nie wirklich mit identifizieren konnte. Und dann ein Klassenkamerad hat erzählt, also ich komme aus Landkreis Schaumburg, Stadthagen, dann in Bückeburg war das nächste Team. War ich dann mit dem Fahrrad zum Bahnhof und dann mit da noch zwei Stationen gefahren bin, dann noch zum Training gelaufen bin, um da überhaupt dabei sein zu können. Und erstmal nur was anderes machen als so der Rest der Leute, so was Neues. Ich hatte auch noch nicht wirklich Zugang. Ich hatte schon Zugang zu YouTube, so lange ist das nicht her. Aber ja, einfach was Neues ausprobieren. Richtig Feuer gefangen habe ich dann, jetzt gemerkt habe, okay, ich kann mich da wirklich legal in meiner Freizeit wirklich Kräfte messen. Es ist wirklich einfach austoben, Spaß haben. Als eine meiner schönsten Trainingserinnerungen war, als ich da mit 16 im strömenden Regen, waren irgendwie nur 5 Leute, dann haben wir da gezockt und getackelt und man ist einfach 3 Meter durch den Schlamm gerutscht. Sich danach wieder aufgeholfen. Das sind Erfahrungen, die man beim Tischtennis, beim Handball und so weiter nicht machen kann.
Ein Quarterback, der sich gerne im Dreck suhlt, das hört man auch nicht allzu häufig in der Sportart. Oliver, wie ist es bei dir gewesen?
Also ich bin eher so ein bisschen Individualsportler. Also ich hatte halt vorher viele Dinge so für mich gemacht und habe dann halt auch, als es dann die Spielvereinigung noch mit Rothenburg gab in Vechta, davon erfahren. Da habe ich dann so ein bisschen mittrainiert, aber weil ich da gerade auch am Anfang noch gar nicht so ganz drin war, war das dann nicht so ganz meins. Immer mal wieder gemacht, mal wieder nicht so. Habe dann aber halt auch durch die Uni Flag Football Mannschaft da kennengelernt. Darüber habe ich dann auch Mario und zwei andere Leute noch kennengelernt. Da habe ich dann erstmal Flag Football gespielt und als es dann halt wirklich hieß, so jetzt in Lohne, direkt vor Ort, da können wir was machen, bin ich dann halt darüber hinzugekommen und habe dann einfach diesen Teamgeist und vor allem auch diese Vielfältigkeit des Sports lieben gelernt, dass man einfach jeder, der da in irgendeiner Art und Weise mitmachen will, kann da hilfreich und wertvoll sein. Und es ist halt nicht der Dicke, der im Tor steht, so, ne? Sondern die großen, schweren Jungs, das sind halt eigentlich die wichtigsten Jungs. Und gerade das hat mich einfach fasziniert, mich an diesem Sport halt einfach, dass jeder, ob egal klein, schmächtig oder groß und schwer, da mitmachen kann und als Team halt eine super Leistung auf den Platz bringen kann.
Man sieht es nicht, aber ich bin heftig am Nicken. Das hat mich früher im Fußball auch immer sehr gestört, weil es quasi die gleichen 11 Typen auf dem Platz sind. Ja, und beim Football, du brauchst wirklich jede Position, egal von klein, dick bis groß, dünn bis irgendwas, alles dazwischen. Wirklich jeder kann einen Platz beim Football finden. Und dadurch findest du auch aus allen sozialen Bereichen der Gesellschaft Leute beim Football an, was schon wirklich richtig cool ist.
Gleichzeitig wird ja auch die US-amerikanische Profiliga NFL immer populärer. In den vergangenen zwei Saisons gab es schon zwei German Games praktisch. Hat das auch eine Rolle gespielt, dass euch das Fieber gepackt habt, oder war es eigentlich eher so eine Graswurzelbewegung, dass ihr ja vor Ort einfach zum Football gegangen seid?
Also bei mir ist es tatsächlich vorher angefangen, weil die NFL ja jetzt erst wirklich in den letzten 2-3 Jahren so wirklich in Deutschland Fuß fassen will und größer werden will. Natürlich gab es da auch schon vorher viele Bemühungen, aber jetzt geht das ja richtig erst los. Deswegen hat mich dieser NFL-Football eigentlich gar nicht selber zum Football getrieben, weil das auch nochmal natürlich was eine ganz andere Nummer ist. Ne? Das ist weit, weit weg irgendwie im Fernsehen, sondern es war wirklich einfach diese ja Faszination am Sport selbst und nicht so dieses mediale drumherum, wobei man natürlich sagen muss, es hilft natürlich, das ist ganz klar, das, was die NFL auf die Beine stellt, ist gewaltig, jetzt auch in München die Spiele, da waren ja selbst die Amerikaner von überrascht und positiv überrascht, wie die Deutschen da halt so mit dem Sport umgehen und wie gut er ankommt, und das hilft natürlich dann auch schon für unsere mediale Verbreitung über Instagram und so, und dass man da drüber natürlich dann auch arbeitet, den Hype mitnimmt, und das haben wir jetzt natürlich auch gemerkt, dass halt viele Leute jetzt das halt mehr im Fernsehen sehen, jetzt natürlich auf RTL, vorher noch eher in der Nischenfernsehsparte und jetzt im Hauptprogramm, ne, und das bringt auf jeden Fall eine Menge Leute an den Sport ran.
Mir geht's ähnlich, ich schaue zwar auch NFL-Spiele, selten aber live, einfach die Uhrzeiten für normales arbeitendes Leben schwierig sind. Aber man kann halt Football auf viele verschiedene Arten auch konsumieren, sage ich mal. Ich schaue mal halt sehr viele technische Videos an oder eher viele taktische Elemente, wo Spielzüge erklärt werden oder eine bestimmte Offense aus irgendeinem kleinen College-Team oder sowas. Aber was muss jetzt Olli auch einfach weiterhin zustimmen, die mediale Aufmerksamkeit ist dann auch auf uns ein bisschen rübergeschwappt. Also vielleicht haben wir ein paar hundert mehr Follower auf Instagram abbekommen, weil die NFL größer geworden ist.
Du hast schon Videos angesprochen. Ich denke mal, dass das auch ein großer Bestandteil ist für die Spielvorbereitung, bei dir auch vielleicht. Du bist ja Quarterback, sozusagen das Hirn der Offense. Du gibst die Spielzüge vor. Du musst in Sekundenbruchteilen entscheiden, was auf dem Spielfeld geschieht, und dann deine Entscheidung treffen. Wie bist du überhaupt Quarterback geworden?
Das kam einerseits auch durch meine Spielerfahrung. Früh begonnen und dann 8 Jahre lang Receiver gespielt. Also Wide Receiver, laufen, Bälle fangen. Bisschen runtergebrochen. Das heißt, ich wusste schon so ungefähr, wie ein Offensystem läuft. Auch wo die Receiver wann sein sollen, wie die Routen zu laufen sind. Und wusste daher dann halt auch als Quarterback, was ich von meinen Receivern erwarte und wann die wo sein müssen. Spielvorbereitung mit Videos. Auf unserem Level findet das schon statt, aber nicht so ausgeprägt, wenn wir jetzt NFL wieder als Vergleich ziehen, auf keinen Fall so ausgeprägt wie bei denen, aber schon in einem gewissen Teil.
Und die Frage, die sich natürlich anschließt, wie weit kannst du so ein Ei denn überhaupt werfen?
Nicht so weit, wie ich möchte. Das glaube ich immer die richtige Antwort ist. Ich habe das große Glück, beziehungsweise wir haben das große Glück, dass wir einen QB-Coach haben, einen Quarterback-Trainer, der seit Sommer letzten Jahres dabei ist, der auch schon GFL-Erfahrung hat, also die Bundesliga American Football in Deutschland, der mir viel an meiner Wurftechnik geholfen hat, und dadurch habe ich mich deutlich verbessert, deutlich weniger Armschmerzen. Man kann wirklich viel falsch machen, wenn man den seltsam geformten Ball werfen möchte. Ja, aber gute 40 Yard, 45 Yards sind schon drin, um die Frage direkt zu beantworten.
Okay. Oliver, du bist Cornerback, du bist sozusagen der Widersacher des Quarterbacks, also in der Defense. Du versuchst, die Spielzüge zu erahnen und die Pässe im besten Falle abzufangen. Wie lernt man sowas?
Also grundsätzlich, da können wir eigentlich ganz gut bei uns in der Jugend mit anknüpfen, dass man erstmal so ein bisschen anfängt, Mann zu Mann zu spielen. Also man verteidigt erstmal einen einzigen, arbeitet da an seiner Technik, vor allem das Backpedaling, also das Rückwärtslaufen praktisch, muss erstmal drin sein, weil das unsere Grundbewegung ist. Und wir da den größten Nachteil haben, weil der Receiver kann schnell gerade auslaufen, so dass man da über diese grundlegenden Techniken erstmal von Mann zu Mann irgendwie an seiner eigenen Technik und an seinen eigenen Bewegungsabläufen trainiert. Und darüber dann, wenn man dann halt da so ein bisschen das Verständnis hat, was muss ich machen, wie bewegt er sich, dann kommt man so ein bisschen zum größeren Feld, also dann kommt man vielleicht mal in die Zonenverteidigung und jetzt versteht man, aha, jetzt habe ich den Bereich, dann kommt von links einer rein, von rechts oder wie auch immer und so baut sich das dann so ein bisschen vom Kleinen zum Großen halt immer auf und dass man dann so ein bisschen auch die Spielübersicht und Spielverständnis bekommt, also welches Down haben wir, welche Distance müssen wir spielen, habe ich 3 Receiver auf meiner Seite, ein und so weiter und so fort. Also da kann man dann darüber so ein bisschen seine Art verfeinern.
Muss auch dazu sagen, immer, also keine Ahnung, wenn wir uns mal zum Bällewerfen getroffen haben, habe ich auch ein paar Mal Cornerback gespielt, aber nur Spaß an der Sache. Es ist eine wirklich schwierige Position, weil man in die Offense ist eher am Agieren und dann die Defense am Reagieren. Das ist auch so eine, also wenn du gerade schon meintest, die blitzschnellen Entscheidungen, die ein Quarterback treffen muss, muss ein Cornerback genauso treffen. Er muss die Hüfte lesen und Receiver sagen einem nicht deutlich, wo sie langlaufen wollen, sondern wollen natürlich verarschen. Ein guter Cornerback wird ihr im Spiel nicht auffallen, weil sein Receiver nicht angeworfen wird. Also eine sehr, sehr beeindruckende und verdammt schwierige Position.
Viele Kritiker behaupten ja, dass Football zu kompliziert sei, zu langatmig, zu viele Pausen. Was könnt ihr diesen Aussagen entgegensetzen? Die werden ja auch oft von Laien getroffen und ich weiß nicht, ob ihr euch diesen Vorwürfen auch schon mal stellen musstet.
Auf jeden Fall total. Also gerade über meine Frau und in deren Freundeskreis, die dann auch ab und zu mal zu den Spielen gekommen sind, kriegt man das natürlich auch damit. Und da ist natürlich erstmal die erste Aussage und auch beispielsweise die Familie, Eltern, ja, ich gucke mal drauf und dann ist da ein Ball und auf einmal ist der Ball weg und alle liegen auf dem Haufen. So, und das ist natürlich wirklich von außen erstmal der Eindruck, weil das dann ja ziemlich schnell passiert. Und weil beim Football das große Problem ist, dass man ja die Sachen, die da passieren, die sind ja vorher wirklich festgelegt. Also du machst jetzt das und das, das und das und das passiert dann in Sekundenschnelle. Und beim Fußball zum Beispiel, wo es sich dann vielleicht entwickelt oder mal ein langer Pass gespielt wird, das passiert ja alles in etwas langsamem Tempo. Und dadurch ist es ja erstmal für das ungeübte Auge schwer zu erkennen, was sich jetzt genau gerade passiert. Und das kann ich vollkommen verstehen, dass dieser Vorwurf in Anführungsstrichen angebracht wird. Aber so wie bei allem, wenn man halt Spaß daran hat, wenn man sich da weiterentwickeln will, wenn man da ein bisschen tief reingucken will, dann erkennt man doch relativ schnell, was es für Regeln da gibt und wie dieses Spiel aufgebaut ist. Und genauso wie jetzt auch wieder ich beim Fußball über irgendwelche Taktiken keine Ahnung habe. Ich sehe da auch nur Leute, 11 Leute über den Platz irgendwie laufen, dann spielt der eine Darmball, der mal da und auf einmal ist der Ball dann doch im Tor. Und andere Leute erkennen dann schon irgendwie eine Taktikaufstellung oder wie auch immer, so dass man halt bei jedem Sport irgendwie, man sich dafür interessiert, da eintauchen kann und dann ist Football klar auch ein sehr komplizierter Sport, weil viele Positionen da sind, weil viel passiert, aber es ist jetzt nicht so, dass man da unmöglich reinfinden kann. Also vor allem auch dank YouTube zum Beispiel, auch einer meiner Lieblingstricks immer für die Jugend, guckt auf NFL Films oder was auch immer, da gibt es einen so ein Video, Football Basics in 10 Minuten und dann hat man schon mindestens so mal eine gewisse Übersicht über das Spiel.
Also ich muss auch sagen, dass die Vorwürfe absolut berechtigt sind. Es ist ein komplizierter Sport, wo man oft nicht weiß, was abgeht und was für Regeln herrschen, was aber auch das ein Vorteil sein kann. Man hat einfach was anderes, wo man sich ein bisschen reindenken kann. Gerade aus meiner Quarterback-Sicht ist es halt zu vielen Teilen einfach Rasenschach, wo man halt schauen kann, wie man den Gegner durch klug ausgewählte Spielzüge ja besiegen kann. Man muss gar nicht unbedingt körperlich stärker sein, sondern einfach nur die richtigen Sachen ausführen, kann vollkommen reichen. Und oft machen wir es uns gerade auch, wir sind ja beide auch die Jugendtrainer, da machen wir es den Jungs auch und auch unser Herren-Offense-System ist so aufgebaut, dass meist nur ein oder zwei Entscheidungen gefällt werden müssen. Wir sagen beispielsweise, wir attackieren jetzt den D-Liner, laufen auf den mit 2 Jungs zu. Wenn er mich als Ballträger attackiert, übergebe ich den Ball an Running Back und dann hat der einen freien Weg. Andernfalls, wenn er auf den Running Back geht, behalte ich den Ball und kann selber für 5 Yard gehen. Und dieses Prinzip, dass wir einen Defense-Spieler vor eine Entscheidung treffen, die er quasi nicht richtig treffen kann, findet sich sehr oft in Offense Playbooks wieder.
Und andererseits ist das halt auch wieder ein Vorteil vom Football, dass er kompliziert ist, weil es macht einfach ultra viel Spaß, sich da reinzudenken. Und wenn man dann halt als Mannschaft das übt, das versteht, das miteinander diskutiert, dann auf dem Feld ausführt und dann halt die Interception dann doch zum Pick-Six gelaufen wird, das ist halt einfach genial.
Dann lass uns mal einmal auf eure sportliche Entwicklung bringen. Schon in eurer Debütsaison 2021 wart ihr der Konkurrenz haushoch überlegen. 6 Siege in 6 Spielen, Platz 1 in der Landesliga. Die Geschichte von der verpassten Anmeldung in die Verbandsliga ist, glaube ich, mittlerweile hinlänglich bekannt. Ihr habt stattdessen in einer Sonderliga gespielt, um den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Könnt ihr vielleicht noch kurz einmal auf diese Zeit zurückblicken? Wart ihr da froh, dass ihr dennoch Football bieten konntet in Lohne?
Ja, hundertprozentig, total. Also gerade als junges Programm war es natürlich sportlich sehr, sehr frustrierend, diese Saison in Anführungsstrichen verloren zu haben. Aber man kann auch da wieder die positiven Dinge sehen. Wir haben uns spielerisch weiterentwickelt, individuell weiterentwickelt. Wir konnten unser Programm halt auf sichere Beine stellen, hatten da halt noch ein bisschen Zeit, das wirklich nachhaltig anzugehen, wovon wir ja jetzt momentan total profitieren. Und im Großen und Ganzen muss man einfach sagen, dass man diese Saison trotzdem nicht irgendwie verloren hat. Also man hat trotzdem was davon mitnehmen können und es ist einfach da dann trotzdem der Vorteil, dass man dann diese Saison trotzdem spielen konnten und nicht aufhören musste und dann einfach in so ein Loch irgendwie gefallen ist.
Es ist ja auch einfach unser Hobby, was verdammt viel Spaß macht. Das heißt, überhaupt die Möglichkeit haben, zu spielen, zu anderen Teams zu fahren, im Teambus und die Aufregung und sowas. Das macht einfach Spaß. Die Möglichkeit, dass wir das überhaupt erleben durften, war schon sehr, sehr gut. Außerdem hatten wir halt auch viele Rookies im Team, also Spieler, die noch kein Spiel hatten. Die konnten wir so auch sehr gut in den Sport einbinden, die da deutlich mehr Spielzeit bekommen haben, um denen einfach Spielerfahrung zu bieten, was für uns jetzt im Nachhinein absolut vom Vorteil ist. Weil die ins Team eingebunden sind, wissen, was ihre Aufgabe ist.
Ja, und auch in der vergangenen Saison habt ihr dann eine Perfect Season wieder hingelegt. Am Ende stand dann auch der Aufstieg. Wie habt ihr diese Saison erlebt?
Oh, große Frage. gut, natürlich. Bei mir, ich hatte leider Mitte der Saison eine Verletzung am Knöchel, wodurch ich ein Spiel ausfiel. Und ich konnte am Finalspiel leider nicht auf dem Feld teilnehmen. Da wurde ich durch Hennes, unseren zweiten Quarterback, fantastisch ersetzt, der ein grandioses Spiel hatte. Aber absolut gigantisch, war eine Riesenfeier. Ich glaube, beim Spielen waren 1500 Fans da. Fantastische Stimmung, nur positiv.
Ist man vor so vielen Zuschauern eigentlich aufgeregt, wenn man die da am Seitenrand alle sieht?
Also es ist halt wirklich da sehr, sehr gut, dass wir auch dort halt schon jetzt von Erfahrung profitieren können und dass die Leute im Hintergrund, die da ganz, ganz viel Zeit, Nerven und Energie investieren, uns generell als Spieler da schon einen straffen Zeitplan so vorgeben. Ne? Wir müssen ja generell erstmal Feld aufbauen, dann muss das alles stimmen, dann ziehen wir uns um, dann machen wir uns warm, dann wird Passcheck gemacht, dann stellen wir uns auf. Also es ist wirklich so, dass man von morgens bis abends eigentlich straffen Zeitplan hatte, durchgeht und da dann einfach im Kopf dann natürlich schon beim Spiel ist. Und wenn man dann natürlich in so einer Kulisse halt einläuft, dann ist das Adrenalin auf einem Höchststand und dann macht es halt einfach nur noch Spaß. Na klar, gibt es immer eine Aufregung, weil man will natürlich nicht der sein, der dann doch nochmal die Ballen fallen lässt oder den Tackle verpasst. Aber das ist ja der Reiz an dem Ganzen. Also natürlich will man da vor am besten, keine Ahnung, 100.000 Leuten spielen, anstatt vor keinem. Aber das ist schon wirklich, wirklich eine ganz, ganz, für mich persönlich einfach eine unfassbare Privileg, dass wir das da so haben und so spielen können.
Gerade das Adrenalin hilft natürlich dabei, schon beim ersten Kickoff direkt bereit zu sein für den ersten Spielzug. Und dann geht es zumindest mir so, dass man in so einen, ja, jetzt nicht einen absoluten Tunnelblick, aber man ist schon sehr fokussiert. Und wenn dann der Schlusspfiff kommt, dann ist man, merkt man wirklich, okay, hier sind echt viele Leute. Und wenn man auch später auf Instagram sieht und so ein bisschen die Story durchklickt, verdammt, das waren echt viele Leute, die uns dazu geguckt haben und uns auch zugejubelt haben.
wenn man natürlich vor einem Tunnel steht und erstmal jetzt wartet, bis es jetzt losgeht und das Spiel losgeht, das Lied losgeht und man dann einläuft, dann ist natürlich auch ganz viel Aufregung dabei. Ich habe das Glück, dass ich halt auch im Special Team eingesetzt werde und da dann natürlich das Feld erstmal runterrennen darf, den ersten Knall dann gibt, dann ist man wirklich drin und dann ist die Aufregung auch vorbei und dann ist man wirklich im Tunnel, wie Mario sagt.
Ihr seid ja jetzt auch in die Verbandsliga aufgestiegen. Kann man jetzt noch mehr erwarten, was den Eventcharakter bei den Heimspielen angeht?
Es wird mehr. Wir sind mit dem Blau-Weiß-Lohne, wird es auch Umbauarbeiten an unserem Homefield geben. Darauf freuen wir uns auch schon. Deshalb werden auch die ersten Spiele auswärts ausgetragen, bevor wir dann unsere Fans zu Hause begrüßen dürfen. Und ja, es kommen ein paar Spezialeffekte kommen dazu. Es wird groß.
Also darf man darauf sich schon mal freuen.
Auf jeden Fall. Und gerade unser Ziel ist ja auch, dass man halt mit, auch wie beim Football generell, dass alle Leute daran teilnehmen können. Deswegen wollen wir natürlich auch so ein bisschen noch mehr den Fokus wieder auf Familie aufsetzen, dass man da vielleicht nochmal was irgendwie anbietet, dass Familien auch da halt hingehen können und dass halt Mama und Papa dann doch nochmal am Spielfeldrand stehen können und die Kinder vielleicht irgendwo beaufsichtigt werden. Da sind wir gerade dabei, einige Sachen zu entwickeln, sodass da dann einfach wirklich für alle etwas dabei ist, dass die Kinder Spaß haben, dass die Erwachsenen Spaß haben, dass Jugendliche Spaß haben, groß, klein, alt und jung. Und da wollen wir halt hin, dass wir ein großes Event draus machen und dann der Football natürlich dann im Fokus steht.
Eine Anfangsfrage von dir war ja auch schon Football im Oldenburger Münsterland allgemein. Wir sind uns absolut bewusst, dass es eine Nischensportart ist und wir jetzt auch nicht nur Football-interessiertes Publikum anziehen. Das heißt dann Hüpfburgen für die Kinder, viele Essenstände, Getränkestände, ein bisschen Merchandise, im Sommer noch lecker Eis und Kaffee und was man alles braucht, Krebs. Wir planen das auch als ein Familien-Event-Tag mit Musik, mit DJ, dass man einfach als Familie eine gute Zeit haben kann mit einem möglichst geringen Eintrittspreis.
Gibt es denn auch andere Teams jetzt vielleicht auch in eurer Liga, die auch so einen großen Aufwand fahren bei den Heimspielen?
Also das kriegt man selber als Spieler fast eigentlich gar nicht mit, wenn man dann erstmal ankommt, sich auch da in den Kabinen umzieht und dann erstmal auf dem Feld steht. Aber von meinem Gefühl her, und da will man natürlich jetzt auch den anderen Teams auf keinen Fall zu nahe treten, dass jeder hat unterschiedliche Voraussetzungen. Aber wir haben halt einfach das Glück, dass wir halt so ein Rahmenprogramm halt bieten können. Und ich glaube schon, dass wir auch da ein Alleinstellungsmerkmal halt haben. Aber wie gesagt, das soll überhaupt gar nicht gegen irgendwelche anderen Teams sein. Wir haben einfach wirklich so super engagierte Leute im Hintergrund. Wir haben natürlich auch die entsprechenden Sponsoren, entsprechende Essenstände und so weiter und so fort, die halt sagen, ja, wir haben da Lust drauf, ja, wir wollen da mitmachen und wir helfen euch halt dabei, noch größer zu werden.
Die Oldenburg Knights haben ja zurückgezogen vor der Saison. Das heißt, da bricht ein Heimspiel potenziell weg. Ihr habt jetzt eine Lösung angestrebt, ein International Charity Event. Könnt ihr da schon Näheres zu sagen oder ist das noch in der Projektphase?
Das ist noch in der Projektphase und bleibt erstmal in den Orga-Gruppen.
Okay, gut. Dann können wir uns vielleicht ja da auch nochmal auf ihn ein Highlight freuen. Ihr seid ja auch mit anderen Events schon aktiv geworden, beispielsweise der Lohner Flunkyball-Meisterschaft. Wer kommt auf diese Ideen?
Es kam dadurch, dass damals der Heimatverein von Lohne, also wir für Lohne, angefragt haben. Das sollte in der Innenstadt stattfinden und da wurden wir angefragt, ob wir da halt unterstützen können. Und dann hatte sich das Projekt so ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt, weil dann das eine so nicht ging, das andere so nicht ging. Und dann hatten wir einfach mal vorgeschlagen, wie wäre es denn mit Flunkyball? Also es kennt hier im Landkreis jeder, jeder hat schon mal irgendwie selber gespielt und da haben wir gedacht, das hat halt das Potenzial, vielleicht lustig zu werden, man kann auch was draus machen und dadurch sind wir dann auf die Idee gekommen und jetzt ja jetzt mittlerweile auch im dritten Jahr und sind sehr froh, dass wir auch da wieder zeigen können, dass wir halt im Landkreis verankert sind, dass wir halt was für den Landkreis machen wollen, dass wir uns zeigen wollen, dass wir ja einfach Spaß dran haben, hier was zu bewegen.
Das ist auch eins von mehreren Beispielen, wie wir auch mit Sponsoren zusammenarbeiten. Das wird auf dem Hof vom Volldampf in Lohne ausgerichtet, der auch Sponsor von uns ist. Und dass wir da auch ein cooles Event machen können und einfach zeigen, dass wir halt nicht so ein turboernster Verein sind, die immer nur böse gucken und Leute umtackeln wollen. Dass wir einfach Spaß haben wollen, vielleicht auch mal ein Bierchen trinken.
Sponsoren zu akquirieren ist ja auch immer so ein Thema. Da hängt auch Social Media ganz entscheidend mit zusammen. Ihr habt da jetzt, glaube ich, die 5000 Follower-Schallmauer durchbrochen bei Instagram. Wie wichtig ist dieses Thema gerade beim Football, bei der noch Randsportart Football?
Also ich glaube, man kann das gar nicht überschätzen. Auch da haben wir einfach das riesige Glück, dass wir mit Niklas jemanden haben, der da sein absolutes Herzblut reinsteckt. Wir haben viele Leute, die uns halt ansprechen. Ja, ich habe hier über euren Instagram-Kanal hergefunden. Ich fand cool, dass ihr, was ihr da macht. Dann war ich mal beim Heimspiel, fand das auch super und jetzt habe ich Bock, halt selber dran teilzunehmen. Viele, die zuschauen und die Rückmeldung geben, ich bin eigentlich hier wegen dem Instagram und was ihr da macht, ist total cool. Und es gibt uns ja auch die Möglichkeit, uns so zu präsentieren, wie wir uns nach außen hin geben wollen und wie wir uns als Verein halt einfach sehen. Und ja, jetzt die 5000 Follower sind total verrückt und macht einfach auch Spaß, halt da halt auch diese Professionalität an den Tag legen zu können.
Niklas ist auch ein Beispiel für die Kraft, die einfach hinter so einem Team stecken muss. Er ist ehemaliger Spieler, Bruder von Christoph Brock, der erster Vorsitzender bei uns ist und Offense-Captain, der uns halt jetzt mit Social Media unterstützt und eine fantastische Arbeit macht, der einfach richtig Spaß hat auch daran. Aber solche Leute, die halt ehemals Spieler waren, aus gesundheitlichen oder beruflichen Gründen nicht mehr auf dem Feld stehen können und uns aber hinter den Kulissen wahnsinnig viel helfen, sind einfach Gründe, weshalb das Lone Longhorns Projekt so erfolgreich ist.
Und man hat natürlich auch da noch darüber nochmal die Gelegenheit, sich mit anderen Leuten zu verlinken. Gerade jetzt beispielsweise bei dem Camp Day, wo die Hamburger Wild Tigers und die Hannover Grizzlies bei uns waren, dass man da halt so ein bisschen Cross-Promo irgendwie macht, dass man da was zusammen mit anderen Teams macht, das halt auch dann übers Internet kundtut, da vielleicht nochmal halt gemeinsam eine größere Zuschauerschaft irgendwie erreicht.
Ja, kommen wir mal zum sportlichen Ausblick. Wie weit kann dieses Projekt noch getragen werden, auch ligenmäßig?
Hei. Sky's the limit. Wir haben schon Ambitionen, uns in einer dritten Liga wollen wir uns irgendwann festigen. Bis dahin werden auf jeden Fall noch ein paar mächtige Schritte notwendig sein, sich da wirklich zu festigen und zu halten. Dieses Jahr streben wir wieder eine Perfect Season an. Einfach auch, weil wir eine Trainingsmentalität haben, die das widerspiegelt. Wir trainieren hart, wir lassen da massig Schweiß und Blut auf dem Feld, um uns halt die Spieltage positiv zu erarbeiten. Das ist kein Zufall, dass auch letzte Saison perfekt für uns ausfiel. Aber wir haben definitiv Respekt vor den nächsten Ligen und vor jedem weiteren Gegner.
Okay, dann kommen wir noch auf ein weiteres Projekt zu sprechen. Ihr seid ja auch in der Jugendarbeit schon weit vorangeschritten. Die Lone Younghorns gibt es. Ihr beide seid ja auch die richtigen Ansprechpartner. Erzählt mal, wie es damit bestellt ist.
Wir sind letztes Jahr damit gestartet, eine A-Jung zu stellen. Mussten dann oder durften dann auch mit den Osnabrück Tigers zusammenspielen in der A-Jugend, haben da eine Spielgemeinschaft gegründet, haben dann die Saison gespielt, davon sind jetzt in der A-Jugend dann 4 oder 5 Jungs hoch zu den Herren gegangen und hatten jetzt in der A-Jugend nicht ganz so viel Zulauf, deswegen haben wir dann die B-Jugend gegründet praktisch, also die Altersklasse darunter, und haben auch da jetzt wirklich viel, viel Zulauf, weil gerade viele jüngere Kinder da Spaß dran haben. Viele Kinder, die das auch mal dann beim Game Day gesehen haben, haben gedacht, boah, das will ich auch, die vielleicht noch nicht so ganz tief im Fußball verwurzelt sind, die dann gesagt haben, boah, ja, das will ich ausprobieren, da haben wir Spaß dran. Und das merken wir jetzt gerade, dass wir halt in dieser jüngeren Altersgruppe gerade viel Zulauf haben. Da sind wir auch 15 bis 20 Kids, die da halt mitmachen wollen. Und das macht einfach riesigen Spaß. Und der Vorteil gerade in der B-Jugend ist einfach, dass, wie ich gerade gesagt habe, die Jungs noch nicht ganz so in anderen Sportarten verwurzelt sind, man wirklich mit den grundlegenden Sachen anfangen kann und auch Zeit dafür hat. So, in der A-Jugend geht's halt schon ganz gut so zur Sache. Von 16 bis 19, da sind schon teilweise ganz schöne Schränke dabei. Und jetzt von 13 bis 16 in der B-Jugend, da hat man wirklich einfach die Zeit, die Jungs auf den Sport vorzubereiten, an den grundlegendsten Sachen zu arbeiten. Und das ist einfach natürlich für die Zukunft des Vereins und für den Zukunft des Sports einfach eine super Gelegenheit, da dann nachhaltig zu arbeiten.
Für mich steht auch der Spaßfaktor definitiv im Vordergrund, denen was beizubringen, die zu coachen. Macht einfach Spaß. Wir machen, das ist natürlich ein anderes Training als mit den Herren, deutlich spielerischer veranlagt. Beispielsweise lassen wir die nicht sprinten in dem Sinne, um die um deren Schnelligkeit und Explosivität zu steigern. Dann machen ja irgendwie Spiele, dass sie dann Tennisbälle holen, sich als Team anfeuern, wodurch sie effektiv zwar sprinten, aber sie merken es halt nicht, was da so ein bisschen der Trick dahinter ist. Aber Jugendfootball ist nicht ohne Probleme. Auch in der B-Jugend mit der Altersspanne von 13 bis 16, das sind drei wichtige Jahre in der Entwicklung, tatsächlich in der Jungen- und Mädchenentwicklung. Wir haben auch Mädchen im Team, was super cool ist. Gerade in der Defense, wenn du von einem Mädchen getackelt wirst, ihren Aufschied und so einen Zappen hinten wirfst, ist einfach ultra witzig. Aber da haben wir halt auch noch ein bisschen Fluktuation, dadurch, dass sie halt ja noch nicht wissen, wohin mit sich und die Sportart am Ausprobieren und die. Es ist noch nicht so gesichert wie unser Herrenprojekt. Aber wir sind auf einem super Weg, spielen jetzt unsere erste B-Jugendsaison und freuen uns riesig auf die kommenden Jahre.
Und für mich ist auch da nochmal wieder einfach der das Interessante, dass man natürlich übers Coaching auch nochmal selbst mehr über Football erfährt, dass man selber nochmal viel mehr in die Theorie und so geht und dass man da auch persönlich noch wieder was rausziehen kann, abseits natürlich der Arbeit mit den Kindern selbst zusammen.
Gab es denn schon mal besorgte Anrufe von Eltern, die vielleicht gedacht haben, Mensch, wenn der mal so einen Tackle kriegt, dann liegt er erstmal unten oder spielt das keine Rolle?
So habe ich jetzt noch keinen Anruf bekommen, aber natürlich wollen wir als Coaches darauf achten, dass das halt gerade nicht passiert, dass natürlich da jetzt keine Verletzungen passieren. Aber gerade deswegen ist es ja auch schön, die B-Jungs zu haben, dass man, wie gesagt, das Tackling richtig beibringen kann, auf die wichtigen Dinge zu achten und dass man den Sport dann auch gesund spielen kann. Arbeiten wir mit den Jungs dran, dass das halt auf jeden Fall ausbleibt.
Wir arbeiten aber auch mit den Eltern zusammen, das heißt in unserem Training, also auch viele Eltern von Jungs, die halt eher von ein bisschen weiter wegkommen, stehen dann noch mal nebendran, treffen sich da, trinken einen Kaffee zusammen. Das heißt, auch da gehen wir halt transparent vor, zeigen denen, okay, so und so bringen wir den Tacklen bei. Beispielsweise lassen wir immer den Kopf aus dem Kontakt raus. Das wird eher mit der Schulter und die hintere Hüfte anvisieren, dass wenn die halt in den Kontakt gehen, einfach die Wirbelsäule gesichert ist. Und auch im Training machen wir Kräftigungsübungen, beispielsweise Planks, also Unterarmstütz, um halt die Bauchmuskulatur zu stärken. Gleichzeitig sind wir im Winter, sind wir auch mit denen ins Fitnessstudio gegangen, haben da ja, positionsspezifische, sportspezifische Übungen gemacht, auch mit eigenem Körpergewicht, um da auch da keine Verletzungen zu haben. Aber Football braucht das halt auch. Du brauchst halt einfach eine gewisse körperliche Fitness. Dazu aber auch noch, du meinst ja, ob wir Anrufe bekommen haben von besorgten Eltern, habe ich auch noch nicht so mitbekommen. Im Gegenteil, viele Eltern meinten halt, super, hier hat der Spaß bei beim Fußball andauernd rote Karten bekommen, weil er grätschen wollte und all sowas. Und hier kann er sich ausleben. Hier kann er tackeln, hier kann er Spaß haben, hier kann er Sachen umwerfen. Hier ist es geil.
Das klingt super. So, dann wollen wir mal zum Abschluss noch eine kleine Schnellfragerunde durchführen. Mario, vielleicht legen wir mal mit dir los.
Okay.
Spargel oder Grünkohl?
Ich habe mir kurz auf Football angestellt. Zurzeit Spargel auf jeden Fall.
Selber kochen oder Lieferservice?
Selber kochen. Selber kochen, aber meine Freundin kocht besser.
Okay, sehr diplomatisch. Netflix oder Amazon Prime?
Netflix.
Eine Woche ohne Handy oder eine Woche ohne Football?
Eine Woche ohne Handy, was fast die Realität ist.
Berge oder Strand?
Strand.
Jeans oder Jogginghose?
Jogginghose. Ich habe mir letztens eine Jeans gekauft, zum ersten Mal nach 5 Jahren.
Tom Brady oder Patrick Mahomes?
Patrick Mahomes.
In die Endzone passen oder in die Endzone laufen?
Hauptsache, meine Offense ist zufrieden. Auch diplomatisch.
Deine Lieblingsmusik?
Ich höre gern Jazz.
Und deine Lieblingsstadt?
Das geht echt schnell. Lüneburg ist wunderschön. Tolle Altstadt.
Sehr gute Antworten. Dann kommen wir mal zu dir, Oliver. Pommes oder Bratwurst?
Bratwurst.
Selber kochen oder Lieferservice?
Lieferservice.
Netflix oder Prime?
Netflix.
Eine Woche ohne Handy oder eine Woche ohne Football?
Eine Woche ohne Handy.
Berge oder Strand?
Strand.
Jeans oder Jogginghose?
Auf jeden Fall Jogginghose.
Deion Sanders oder Richard Sherman?
Deion Sanders.
Interception oder Forced Fumble?
Interception.
Lieblingsmusik?
Rock.
Und Lieblingsstadt?
Hamburg.
Okay, danke, dass ihr euch dafür auch nochmal Zeit genommen habt. Und vielen Dank euch beiden, das hat sehr viel Spaß gemacht. Und alles Gute für die kommende Saison. Wir freuen uns, von euch zu hören.
Sehr gut. Vielen, vielen Dank für die Gastfreundschaft hier. Uns hat auch sehr viel Spaß gemacht.
Vielen, vielen Dank, ja.
Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Die nächste Folge der Auszeit gibt es am 27. Juni, wie immer am letzten Donnerstag im Monat. Bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Das war Auszeit, der Podcast der OM Medien Sportredaktion.